Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Rossmann, das letzte Mal haben wir uns gesehen kurz vor der Bundestagswahl 2017, als ich Sie damals auf die doch recht schlechten Umfrageergebnisse für die SPD angesprochen habe, haben Sie am Ende gesagt, Frau Merkel kann sich noch warm anziehen. Mal Hand aufs Herz, haben Sie damals wirklich noch dran geglaubt?
Wenn ich es gesagt habe, werde ich dran geglaubt haben. Es sind ja nun auch nicht die Bäume für Frau Merkel in den Himmel gewachsen, sondern die sind ja ziemlich auf dem Boden geblieben, was ich damals auch mit heißem Herzen verfolgt habe und die gesamte Sozialdemokratie hat es verfolgt, ist, dass wir, wo immer wir eine Chance haben, Gutes für die Menschen zu erreichen, dies jetzt ja offensichtlich auch in der Großen Koalition betonen können. Denn unsere Bilanz mit dem, was wir alles erreicht haben, ist sehr gut. Und von daher heißes Herzen, immer optimistisch und kampfesfreudig.
Nun ist die SPD ja doch recht zähneknirschend damals in die Große Koalition eingetreten. Das wollte man eigentlich nicht machen. Seitdem wird ihr vorgeworfen, dass sie ständig an Profil verliert. Wofür steht denn die SPD heute noch? Womit können sie sich absetzen von der Union?
Wir stehen dafür, dass wir den Sozialstaat stark machen wollen für alle Menschen. Wir stehen dafür, dass wir allen Menschen über die Arbeit zu einem eigenen Einkommen, aber auch zur Teilhabe an dieser Gesellschaft mitverhelfen wollen. Wir stehen dafür, dass wir uns zukunftsfähig in Deutschland, in Europa machen wollen, was Klimaschutz, was Umweltressourcen, was Naturschutz angeht. Wir stehen unbedingt für die Gleichberechtigung von Mann und Frau und auch die Unterstützung für alle Menschen, die anders sind, aber gleiche Rechte haben. Wir stehen für eine humane und gleichzeitig realistische Flüchtlings- und Migrationspolitik. Wir stehen für Menschenrechte in der Welt. Wir stehen für Frieden. Wir stehen für Abrüstung und jedenfalls weniger Rüstung. Wir stehen also für sehr viel. Das tun wir aus unserer Geschichte heraus. Da arbeiten wir an diesen vielen Punkten, auch im Bereich Bildung, Forschung, was ja nun ein besonderer Arbeitsschwerpunkt für mich mit ist. Und von daher stehen wir vor allen Dingen für gute Arbeit in der Politik.
Aber schaffen Sie es denn vielleicht einfach nicht, das dem Wähler zu verkaufen? Warum quittiert er die ganzen Sachen mit so schlechten Umfrageergebnissen?
Ja, wenn wir uns immer auf die Umfrageergebnisse richten würden, dann würden wir keine gute Politik machen. Gute Politik heißt natürlich auch, die Politik populär zu machen, aber heißt vor allen Dingen, sie über gute Politik populär zu machen. Und ich glaube, dass die SPD in dem Entwicklungsprozess, den sie auch seit der Bundestagswahl mit eingeschlagen hat, nämlich ein starkes Fundament in einer auf die Zeit bezogenen neuen Sozialstaatlichkeit zu legen, sehr richtig davor ist. Sie haben das mitverfolgt, was wir machen in Bezug auf neue Arbeit und Qualifizierung in der Arbeit, was wir machen in Bezug auf Absicherung der Renten und auch Verbesserung der Situation für Menschen, die lange, lange gearbeitet haben und trotzdem keine auskömmliche Grundrente bekommen sollten, für das, was wir jetzt in der Pflege mit vorschlagen. Und eine Partei muss immer wissen, was ihr Kern ist, wo sie ein starkes Fundament, starkes Zutrauen mit braucht. Und dann muss sie das auch positiv ausstrahlen. Es geht weniger ums Verkaufen, es geht um die positive Ausstrahlung.
Wenn wir jetzt mal die Neuausrichtung von Hartz IV angucken, die SPD ist im Kern wieder nach links gerückt. Die CDU, gleichzeitig besinnt sich auf konservative Werte, rückt ein bisschen nach rechts. Was wird eigentlich mit der frei werdenden Mitte in der deutschen Parteienlandschaft? Sehen Sie die?
Wir sind immer eine Partei der linken Mitte als SPD. Und wenn die CDU sagt, sie ist eine Partei der rechten Mitte, dann beschreibt sie das auch richtig. Und wir brauchen in der deutschen Politik ein starkes Zentrum und tatsächlich bildet diese Große Koalition natürlich schon ein Zentrum, weil wir dort die einen wie die anderen an bestimmten Stellen auch unter Schmerzen, aber jedenfalls auch zu guten Lösungen finden. Die schwierigsten Lösungen sind sicherlich diejenigen, die wir jetzt in der Unterstützung von allem haben, was den Klimawandel begrenzt, was die technologisch-ökologische Transformation, wie man das im Fremdwort ausdrückt, Umwandlung unserer hochgradigen Industriegesellschaft in eine umweltfreundlichere, klimafreundlichere Industriegesellschaft mit angeht, das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Und deshalb haben wir als Sozialdemokraten eine klare Orientierung auf Gerechtigkeit, auf Arbeit, auf Teilhabe aller Menschen. Die CDU hat eine Orientierung auf Wertschöpfung, die wir auch haben, aber auch auf Beachtung der Interessen der sehr reichen Menschen. Das wird ja unter anderem dann deutlich, wenn wir uns dafür einsetzen, dass 4 bis 5 Milliarden mobilisiert werden sollen, um die Grundrente zu finanzieren, und die CDU eben darauf dringt, dass 11 Milliarden mobilisiert werden, um die 10.000 Reichsten Deutschlands zu entlasten. Das ist der Unterschied, und da vertun wir uns auch nichts. Wenn die CDU das will, wollen wir das gerade nicht. Und das gibt auch Profil. Aber wir sprechen damit die soziale Mitte an.
Nach einem recht holprigen Start hat die Große Koalition ja durchaus einiges auf den Weg gebracht. Das haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen. Gutes Kita-Gesetz, Sofortprogramm für die Pflege, höheres Kindergeld, Mietpreisbremse, wie auch immer.
Wir könnten auf 11, 12, 13 Punkte kommen, die genau in diese Richtung das alles umsetzen, was wir vor der Wahl versprochen haben.
Aber warum hat diese Große Koalition den Ruf als die schlechteste Regierung aller Zeiten? Warum dringt das nicht nach draußen?
Weil mit 4 Oppositionsparteien natürlich der Chor derjenigen, die das auch nicht würdigen wollen, die das in der demokratischen Verantwortung auch kritisieren müssen, zusammen mit einem Journalismus, der es ja auch eher so begreift, dass er das kritische Gegengewicht zu einem Regierungshandeln sein will, eine ziemliche Barriere auch bildet. Zum Zweiten, ohne das jetzt da einseitig abzuladen bei denen, die auch ihre Rollen mit wahrnehmen, haben wir eine große Aufgabe, noch mehr überzeugend über Fakten, über direkte Ansprache von Menschen, auch deren Barrieren mit kleiner zu machen, mit zu durchbrechen, dass die auf das, was wirklich in einer Gesellschaft geschieht, was wirklich als Verbesserung auch bei ihnen ankommt, mitwürdigen können. Ich will das mal am Beispiel der Rentnerinnen und Rentnern verdeutlichen, die ja nun wirklich keine schlechten Rentenerhöhungen bekommen. Und trotzdem haben viele das Gefühl, es ist für sie nicht auskömmlich. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass Rentnerinnen und Rentner, eben weil sie keine Gewerkschaft für sich haben, nicht aktiv für Löhne und soziale Leistungen so mitkämpfen können. Aber sie sollten mindestens dann das mit wahrnehmen, was auch jetzt in unserer Gesellschaft bei der guten Beschäftigung, bei der guten Wirtschaftslage, auch von ihren Interessensvertretern in der aktiven Arbeitsgesellschaft erreicht werden kann, sich damit identifizieren. Und wenn man sich identifizieren kann, dass sich etwas mit verändern kann und nicht nur über eine Wahl alle 4 Jahre, dann kriege ich auch eine größere Bereitschaft, mich auf Gesellschaft und auf Politik mit einzulassen. Wenn ich das auf die Renten bezog, dann kann ich das genauso auf den Klimawandel, auf das, was wir jetzt angehen müssen und auch wollen, in der Klimaschutzpolitik beziehen, damit junge Leute sich nicht abgestoßen fühlen. Und ich kann es auch auf Bildungsfragen mitbeziehen. Also die aktive Teilhabe, die muss in einer demokratischen Gesellschaft ermöglicht werden. Und da können wir noch besser werden.
Nach 2 Jahren will die SPD ja in der Revisionsklausel die Große Koalition noch mal Revue passieren lassen und entscheiden, wie es weitergehen soll. Macht man weiter oder verlässt man sie? Was erwarten Sie davon?
Also wir wollen eigentlich nicht die Große Koalition Revue passieren lassen, sondern wir wollen sehen, was aus dem Koalitionsvertrag, den wir geschlossen haben, bis dahin verwirklicht ist. Ob das fair, ob das angemessen verwirklicht ist, was noch das politische Programm ist, was diese Koalition sich verabredet hat oder wo sie sich neu verabreden muss. Und von daher ist das das, was in jede politische Arbeit mit hineingehört. Nach einer Zeit zu gucken, wo stehen wir, wo wollen wir hin, haben wir die richtigen politischen Kräfte zusammengebunden. Und von daher ist das nicht eine Revisionsklausel Große Koalition, nicht nochmal die ganze große Mitgliederbeteiligung, Mitgliederbefragung und anderem, sondern es ist das, was uns die Mitglieder im Mitgliederscheid aufgegeben haben, nämlich dann zu gucken, wie wir die Politik weiterentwickeln können oder ob es dort Vertrauensbrüche, Entwicklung gegen den Koalitionsvertrag gegeben hat. Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kann bisher noch keinerlei Entwicklung gegen den Koalitionsvertrag erkennen. Und es hat damals ja zwar Auseinandersetzungen gegeben, aber es hat ein überzeugendes Mehrheitsvotum der Sozialdemokratie für diese Regierungsarbeit mit diesem Programm gegeben.
Ist noch das richtige Personal an der Spitze der SPD oder fehlt nicht auch jemand mit Ecken und Kanten, um einfach das Profil der SPD zu schärfen?
Wir haben das richtige Personal an der Spitze der SPD und wir müssen daran arbeiten, dass noch mehr profilierte Persönlichkeiten, die wir ja auch in einer nachfolgenden Generation haben, für die SPD mitsprechen können. Das sind auf der Ebene der Fraktion unsere stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, das sind dort auch freie Geister, die sich engagieren können. Und sie werden ja einem Karl Lauterbach, um ein Beispiel zu nehmen, nicht absprechen wollen, dass er, ohne dass er Parteivorsitzender wäre, ohne dass er Fraktionsvorsitzender wäre, ein ganz gewichtiges Gesicht der SPD ist. Und einer Katharina Barley werden Sie das auch nicht absprechen wollen. Und so könnten wir auch weitergehen. Wir sind ein bisschen anders als die Schönredner von den Grünen. Der Herr Habeck, der ein fulminanter Schönredner ist, als Frau Baerbock, die dem leider in manchem nachfolgt. Und von daher beschränken wir uns in diesem Bereich des Schönredens, sind vielleicht zu ehrlich, zu geradlinig, was die Sacharbeit angeht. Aber ich nehme es so wahr, dass wir durchaus auch ein gutes Personaltableau haben. Aber es muss noch gelingen, das in der Breite auch bekannter zu machen.
Wenn ich mit Leuten spreche, höre ich den Namen Kevin Kühnert, weil er immer ständig gegen alles ist, oder Franziska Giffey, weil sie frischen Wind reinbringt. Das war's denn.
Wenn Sie das in Berlin so hören, dann ist das eben noch nicht der ganze Kosmos in Deutschland, sondern da gibt es auch durchaus andere Persönlichkeiten. Und ich habe Ihnen ja einen Teil genannt. Nehmen Sie Nordrhein-Westfalen, was ein wichtiges Land ist, aus dem ein Karl Lauterbach kommt, aus dem eine Umweltministerin kommt, wo wir einen jungen, neuen Landesvorsitzenden haben mit dem Kollegen Hartmann. Und so könnten wir das auf Schleswig-Holstein beziehen, wo wir eine starke, doppelte Führungsqualität jetzt haben mit unserem langjährigen Vorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden Ralf Stichner und mit der neuen Landesvorsitzenden, die ein frisches, auch ein attraktives Gesicht in dem Sinne ist, als sich dort auch neue und andere Menschen, glaube ich, sehr stark damit identifizieren können, dass es eine Selbstständige ist, eine Gastwirtin ist, eine mit einem deutschen Migrationshintergrund, weil sie hier geboren ist, aber auch eine starke Wurzel in die türkische Community hinein hat. Und das sind, denke ich, Veränderungen, das sind positive Entwicklungen, die wir auch im Personalbereich haben. Und Sie könnten das genauso gut für Niedersachsen oder für Hessen oder für andere Regionen in Deutschland durchgehen.
Kommen wir mal zur anstehenden Wahl des EU-Parlaments. Kann das auch die vielleicht richtungsweisend für die SPD sein, wenn man da mal wieder ein gutes Ergebnis holt, dass man sich so ein bisschen rauszieht aus diesem ganzen Umfragetief? Aber was wäre, wenn Sie schlecht abschneiden, wenn die SPD dort schlecht abschneidet? Was sind die Folgen bei einer deftigen Niederlage bei der Wahl zum EU-Parlament?
Was wären die Folgen, wenn wir am Ende eines Spiels in der 60. Minute zu lange darüber nachgedacht haben, wie das Spiel ausgehen könnte und darüber vergessen haben, von der 60. bis zur 90. Minute einen attraktiven Fußball zu spielen? Also diesen Fragen versage ich mich, weil ich selber aus der Sportpraxis komme und wenn ich 200 Meter zu schwimmen hatte, dann konnte ich nach 120 Metern nicht daran denken, ob ich am Ziel Siebter oder Dritter werde, sondern dann konnte ich nur daran denken, Vollspeed weiter durchschwimmen.
Also keine Wenn-Dann-Fragen, dann scheide ich wahrscheinlich auch mit den anstehenden Landtagswahlen. Im Osten, sagen wir mal Sachsen und Thüringen, haben Sie, glaube ich, schon mehr oder weniger abgeschrieben. Was mich interessieren würde...
Also, das wollen Sie mir jetzt unterstellen, dass ich Sie mehr oder weniger abgeschrieben hätte? Nein, haben wir nicht.
Haben Sie nicht. Was ist denn mit Bremen und Brandenburg?
Auch nicht.
Auch nicht, okay.
Also wir sind sehr originell und wir schreiben nichts ab, weder bei anderen noch was Wahlen angeht.
Gut, Umfragen haben Sie schon angesprochen, kann man immer so und so sehen, aber die sehen halt momentan einfach nicht gut aus, ne? Also selbst Bremen, wo die SPD, glaube ich, seit 73 Jahren regiert.
Ja, ich fand das jetzt sehr interessant, überhaupt zu Umfragen zu lesen, wie verschieden die von der Methodik hier sind, sodass es die einen Umfragen gibt, bei denen ein Parteivorsitzender der Grünen angeblich der populärste Politiker Deutschlands ist und die andere Umfrage dieses nicht ausweist, weil bei einem werden diejenigen weggelassen, die den betreffenden Menschen gar nicht kennen. Und bei den anderen wird dieses mit berücksichtigt. Und daran merken Sie schon, dass wir weniger nach Umfragen, sondern mehr nach Prinzipien und mehr nach Beharrlichkeit Politik machen sollten.
Ein polarisierendes Thema ist gerade die Wohnungsknappheit in Deutschland. Grünchef Habeck hat nun letzten Sonntag, glaube ich, das Thema Enteignung eingebracht. Die SPD hält das nicht für einen geeigneten Weg, die Wohnungsknappheit in den Ballungsräumen zu bekämpfen. Was wäre denn die Lösung Ihrer Meinung nach?
Die Lösungen sind, dass wir es ja, wenn ich da 4, 5 Punkte nennen darf von 10 Punkten, die man dort ins Auge fassen kann, Wohnungsbau mit fördern. Und das Baukindergeld ist sicherlich nicht die beste Lösung für die Ballungsgebiete. Aber das Baukindergeld hat seine Berechtigung, wie vor allen Dingen auch die Förderung des sozialen Wohnungsbaus ihre Berechtigung hat. Und dafür haben wir jetzt ja sogar das Grundgesetz so geändert, dass der Bund mit 5 Milliarden in diese Förderung mit hineingehen kann. Das Zweite ist, dass wir sicherlich alles tun müssen, auch einen nicht gerechtfertigten Mietanstieg in hochbelasteten, hoch nachgefragten Wohnungsbaugebieten mit zu verändern. Und dann ist man bei einem sozialdemokratischen Konzept von verschärfter Mietpreisbremse, für das wir den Koalitionspartner noch überzeugen müssen. Denn wir haben schon eine gewisse Verbesserung der Mietpreisbremse, aber wir hätten ja gerne einen Mietenstopp, da wo es tatsächlich einen durch die Decke schießenden Mietanstieg mit gibt. Wir haben die Möglichkeit, auch über Bodenbereitstellung aktiver zu werden. Und unser Finanzminister Olaf Scholz hat gestern erst bei uns in der Fraktion dargelegt, wie gut es ist, dass wir einen Wechsel an der Spitze der BIMA, also der Bodenverwaltungsgesellschaft des Bundes, haben für den vielen Boden, den auch der Bund aus den verschiedensten Quellen, Militäreinrichtungen und anderes, die jetzt nicht mehr genutzt werden müssen, hat. Und gesagt, das soll und wird den Kommunen auch so angeboten, dass sie dort auch günstiger auf diesen Flächen mitbauen können oder dass es an entsprechende Wohnungsbauer mitgeht. Und eine dritte Dimension ist sicherlich auch, dass wir nochmal nachdenken müssen, wie wir das Bauen beschleunigen können, das Bauen auch von den Standards her richtig anlegen können. Und dann ganz am Ende kommt man an einer Grundsatzfrage an, die ich so beantworten möchte. Natürlich ändern wir nicht das Grundgesetz. Denn wenn im Grundgesetz die Sozialpflichtigkeit des Eigentums steht, dann hat das eine Berechtigung aus der Geschichte der Demokratie, aus der Geschichte der Eigentumsverhältnisse heraus. Und dieses ist nicht zu ändern. Wenn jetzt der berühmte schönrednerische Parteivorsitzende der Grünen mit einmal von Enteignung als dem Projekt spricht, dann fragen wir den Grünen ja genauso dazu, weshalb habt ihr in Schleswig-Holstein jetzt in einer Koalition der Grünen mit zwei anderen Parteien die Mietpreisbremse abgeschafft. Weshalb macht ihr die Kappungsgrenzen schlechter, wenn ihr an anderer Stelle das große Wort führt? Die Grünen sind für mich an der Stelle, auch wenn ich sie im kommunalen Bereich erlebe, kein Gewährsträger für guten Wohnungsbau. Ich erlebe es auch im kommunalen Bereich, dass die Grünen an ganz vielen Stellen sagen, wir brauchen Wohnungen, aber bitte nicht hier. Und das ist grüne Scheinheiligkeit und von daher ist Herr Habeck an der Stelle nicht satisfaktionsfähig.
Wäre das deswegen auch ein Ausschlusskriterium, auf kommunaler Ebene eine Koalition mit den Grünen einzugehen?
Ausschlusskriterien kennen wir da nicht, sondern da wird hart verhandelt. Und es wird hart verhandelt um die Substanz, nicht um die schöne Überschrift. Und der Habeck ist ein Meister der schönen Überschrift, aber nicht der politischen Substanz.
Zwei Fragen zum Ende. Eine als SPD-Urgestein, wie man sie ja nennen muss, die Aussagen von Altkanzler Gerhard Schröder vor einigen Wochen am Interview über die Parteivorsitzende Frau Nahles, Amateurfehler und sie besitzt keine ökonomische Kompetenz. War das gut, war das schlecht, war das ein Fehler? Wie sehen Sie das?
Der Gerhard Schröder ist jetzt 75 geworden, er hat seine großen Verdienste um die SPD. Er war mal Juso-Vorsitzender, er war niedersächsischer Ministerpräsident, er war Kanzler, er war Parteivorsitzender. Mit 65, das soll jetzt nicht arrogant klingen, sieht man auch manche Schnottrigkeit jemandem nach. Ich glaube, er tut dort der Andrea Nahles Unrecht. Er beschreibt einen wichtigen Punkt, nämlich, dass die SPD insgesamt auch ihre Kompetenz, wie sie eine Wirtschaft sozial, ökologisch, nachhaltig mit unterstützt, mit befördert, richtig anspricht. Und ich glaube, dass wir es dabei belassen sollten und unser Gerd an der Stelle nicht immer der Reibepunkt bleiben muss.
Zum Abschluss eine Ja-Nein-Antwort. Impfen ja oder nein? Impfpflicht ja oder nein?
Wenn es darum geht, weil Sie Ja-Nein hören wollen, was die Masern angeht, ja. Wenn es um andere Impfvorgänge angeht, immer da, wo es wissenschaftlich, medizinisch und auch von der Gefährdungslage her angebracht ist. Aber man muss auch nicht 100% Pflichtimpfen für alles und jedes machen. Also Masern, ja.
Herr Rossmann, vielen Dank fürs Gespräch.
Das war der RT Deutsch Podcast.